Klartext, der Aschu-Talk mit Nicoletta Cimino, wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Willkommen im Klartext am Aschur-Tag auf Radiokanal 3, aschur.ch und als Podcast. Jede Woche rede ich fast eine Stunde mit einem Gast, der irgendeiner Art und Weise mit unserer Region verbunden ist und etwas zu erzählen hat. Heute eine Bielerin, die das schon ihr ganzes Leben lang macht, erzählen. Als Journalistin, aber auch als Buchautorin. Willkommen im Klartext, Nadine Hostetler.
Danke. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch, seid ihr da. Ich stelle immer die gleiche Einstiegsfrage all meinen Gästen. Stellen. Die Sendung heisst Klartext. Wo findet ihr, müsste man mehr Klartext reden?
Ja, das ist so eine Frage. Also, ich bin jemand sehr direkt. Ich äussere meine Gefühle und ich äussere auch verbal Sachen, die ich so gut oder nicht gut finde. Und das ist ja in einem Land wie unserem eher wird das nicht so geschätzt. Mhm. Also das ist, viele Leute machen lieber die Faust im Sack. Oder wenn sie etwas sagen, dann entschuldigen sie sich zuerst vorher. Und von dort her bin ich das Leben lang, ecke jetzt eigentlich auch schon an mit dieser Art, wie ich bin. Ich finde es eigentlich schade. Ich stehe auf Klartext, auch wenn er nicht ganz überall hergehört. Aber ich habe eine schöne Anekdote zu dem. Ich bin als junge Journalistin ja recht, ich bin recht früh Korrespondentin geworden in Mittelamerika und bin dort nachher auch auf Kuba gekommen. Und es war Ende 1980er Jahre gesehen, die kubanische öffentliche Meinung kontrolliert von der Regierung. Aber ich habe nachher im Austausch mit den Leuten gemerkt, wie direkt die sind miteinander. Sowohl verbal und gefühlsäusser sind sie sowieso sehr frei. Und ich bin dort wirklich, mir ist wie, also es war wie eine Erlösung, ein Stück weit. Ich habe wie gemerkt, aha, ich bin gar nicht zu. Weil ich habe hier immer das Gefühl gehabt, ich bin zu offen, zu direkt, zu emotional. Mhm. Und in dem Sinne war das wie eine Befreiung, gewesen, die Erfahrung in Kuba.
Und ich auch wie eine Heimat finden, von der Art her vielleicht.
Absolut. Mhm. Absolut. Mhm. Ich habe sogar gefunden, die sind noch viel extremer als ich. Also, ich bin okay.
Das ist nicht alles falsch mit mir. Sehr schön. Ich würde mich gerne vorstellen, ihr seid 1959 zu Bern auf die Welt gekommen. Dann, als ihr jährig war, seid ihr auf Biel gekommen. Ihr seid hier aufgewachsen. Nach der Schule und im Gymnasium habt ihr an der Universität Bern studiert. Ethnologie und Hispanistik. Ihr seid recht schnell Journalistin geworden. Ihr seid unter anderem Zentralamerika-Korrespondentin für die Weltwoche. Ihr habt es jetzt gesagt. Ihr habt aber auch für das Schweizer Radio, für das Fernsehen gearbeitet, für 10 vor 10, für den Club, auch für das Echo der Zeit. Ihr seid Medientrainerin und auch Journalistentüter ausgebildet. Ihr habt es unter anderem auch für Telebilenk gemacht. Ihr seid eben auch Buchautorin. Vor kurzem ist euer neuester Roman «Schön, reich, tot» erschienen. Das ist ein epochaler Roman, der sich über 3 Generationen zieht. Ihr habt vorher schon 2 Bücher publiziert. Im Jahr 2000 der Erzählband «Fräulein Matter verliebt sich» und er 2003 «Die letzte Hemmung». Ihr lebt im Moment in Zürich, habt aber auch schon in Paris und in Mexiko gelebt. Habe ich irgendetwas Wichtiges vergessen?
Das denke mir gerade nicht. Das denke mir eher sehr vollständig.
Gut, also, wir haben sicher viel Gesprächsstoff. Reden wir doch gerade über das neue Buch. Es heisst «Schön, reich, tot». Jetzt wollen wir nicht schon die ganze Handlung verraten, aber vielleicht, wenn man schnell kurz sagt, um was es geht. Es geht eigentlich um 3 Generationen von einer gleichen Familie.
Es geht um die Familie Borel. Ihr habt schon gesagt, über 3 Generationen. Die Geschichte fängt Ende, kurz vor dem Ersten Weltkrieg an und hört nach der globalen Finanzkrise in den Nullerjahren auf. Es ist eine Familie, die den Erfolg sucht, um jeden Preis, egal ob es sie selber betrifft oder was andere betrifft, auch schädigt. Und das treibt sie um. Also, und da sind sie zwischen sehr mondänen Orten erfolgreich, aber eben dann auch mit den Abstürzen, sei das in der Uhrenkrise, sei das in der Finanzkrise. Und hinter dem Mondänen steckt halt dann schon Einsamkeit und eben der Preis, den sie zum Teil müssen zahlen müssen.
Auch in früheren Büchern von euch hat es schon Leute gegeben, die Borel heissen zum Nachnamen. Ist das so? Steht das für etwas?
Also, es ist einfach der Name der Geschichte, die ich erzähle. Mhm. Es steht in dem Sinn nicht. Es ist keine Anspielung auf eine existierende Familie, gar nicht. Ich habe den Namen einfach schön gefunden und lautmalerisch. Mhm. Und irgendwie muss ja das Personal in den Büchern einen Namen haben.
Es handelt auch in unserer Stadt, das kann man glaube ich sagen, aber die heisst nicht Biel im Buch, sondern Oreol. Warum heisst Biel Oreol?
Erstens mal, die anderen geografischen Orte in meinem Roman heissen ja eben Paris oder Las Vegas
und so. Mhm.
Und Bio kommt ja schon seit dem ersten Roman, heisst Oreol. Mhm. Und intuitiv, ich weiss gar nicht, ob ich das so wirklich durchgedacht habe, beim Schreiben läuft halt viel auch intuitiv, habe ich einfach gespürt, es muss ein anderer Name sein. Auch wenn jetzt in diesem Umfeld alle Oreol werden als Bio identifizieren. Aber Oreol ist mehr als Bio. Es ist eine Figur im Roman. Und dadurch, dass es anders heisst, habe ich schriftstellerisch mehr Freiheiten. Und der Name selber, Oreol, es ist ja so wie es hat so etwas Offenes. Mhm. Und das ist für mich schon Bio.
Ja.
In dieser Offenheit.
Mhm. Über das reden wir sicher dann auch noch, die Beziehung, die ihr habt zu Bio. Wie lang? Es ist ein dickes Buch, muss man sagen. Es ist auch aufgeteilt in verschiedene innere Bücher, sozusagen, weil es ja auch an den verschiedenen Generationen eigentlich erzählt wird. Ausgegangen wird es von einem Autounfall in der Wüste in der Nähe von Las Vegas, wo ein Paar in einem Autounfall ums Leben kommt. Und dann sieht man die drei Töchter von dem Mann, die dort ums Leben kommen, Und von dort aus wird dann die Geschichte erzählt. Wie lange hat er an diesem Buch geschrieben? Das ist wirklich ein epochaler Roman.
Jetzt muss ich ganz leicht ausholen. Ich habe mit 20 gewusst, dass ich einen Roman über eine Bieler Familie schreiben
möchte.
Mhm. Und zwar bin ich ein Kind vor Hochkonjunktur. Und dann plötzlich in meinen Teenagerjahren hat die Jurakrise angefangen. Und das hat mich ganz offensichtlich nachhaltig geprägt.
Ja.
Die Bilder von Arbeitslosen, von Männern, die auswandern, die Stadt, die sich geklärt
hat. Leute, die wieder zurück sind in ihre Ursprungsländer, oder?
Die Italiener zum Beispiel zurück auf Süditalien. Ja. Also da sind wirklich ganz viele Leute gegangen. Und das sind Bilder, die sich mir sehr eingraviert haben. Aber ich habe nachher endlos lang wirklich keine Stimme für das Buch gefunden. Ich hatte den Rhythmus nicht, ich hatte den Sound nicht. Und dann sind andere Projekte gekommen, andere Bücher gekommen. Und es hat bis nach der Finanzkrise gebraucht, dass ich anfangen konnte schreiben. Und zwar ist nach der Finanzkrise habe ich irgendeine Umfrage gelesen unter Jugendlichen, was sie wollen werden.
Mhm.
Und da hat einfach ein grosser Teil gesagt, sie wollen Banker werden. Und nicht nur junge Männer, auch junge Frauen. Und ich meine, die Banker haben die Welt in Brand gesteckt, oder? Und jetzt kommen die, und auf die auch ein bisschen konsternierte Frage von diesen Befragerinnen und Befragern, haben sie zur Antwort gegeben, wir machen viel Geld, wir haben ein spannendes Leben, schöne Frauen. Und in diesem Moment ist mir wieder das 20 Jahre gegangen. Ich habe gewusst, ich muss den Roman in dieser Atemlosigkeit, auch in dieser Skrupellosigkeit, ein Stück weit von unserer Zeit, aus unserer Welt, so muss ich ihnen erzählen.
Mhm.
Und dort habe ich nachher angefangen zu schreiben. Und zwischen dem Anfang schreiben, bis er jetzt rausgekommen im Herbst, sind 10 Jahre vergangen.
Also man geht sehr lang schwanger eigentlich mit diesem Projekt, oder?
Bis ja,
es dann da ist. Ihr habt vorhin das Skrupellose erwähnt. Und das tut sich eigentlich durchziehen, auch bei diesen 3 Generationen, aber immer so ein bisschen in anderen Schattierungen, oder? Also die erste Generation, ein Industrieller in Oreol oder eben in Biel, der auch sehr getrieben ist und sehr Erfolg will, aber eigentlich immer noch der Sinn dahinter sucht, den grösseren Sinn für die Gesellschaft. Oder was will die der Gesellschaft geben? Nachher die nächste Generation, die dort schon weniger standfest ist und eigentlich bei den 3 Frauen von der jüngsten Generation, wo sehr viel auch Hedonismus dabei ist. Also wie tue ich mich selber verwirklichen und eigentlich ist es gleich, was schon um mich herum passiert. Fast ein bisschen kulturpessimistisch, wo wir hier hingehen.
Also die 3 Schwestern müssen ja den Vater begraben. Es ist eine Patchwork-Familie und für die Jüngste ist es Vater und Mutter, die in dieser Mojave-Wüste gestorben sind. Und das bewältigen sie, sie versuchen das irgendwie zu bewältigen und gleichzeitig auch die Familiengeschichte, wo sie, wie gesagt, eben die dritte Generation sind. Und sie treiben wirklich wie drei trockene Blätter durch die Welt. Und das, die nennen das jetzt kulturpessimistisch, man kann das von zwei Seiten anschauen. Globalisierung, der Roman erzählt ja auch Geschichte von einer sehr verorteten Gemeinde, die übersichtlich war, in die absolute Globalisierung. Transportwege sind kurz geworden, Pflüge sind billig geworden. Eben, wenn ich irgendetwas brauche, kann man das, egal wo auf der Welt, wenn man aus dieser Kultur, aus einer gewissen Mittelschicht kommt, kann man sich das holen. Und so machen das die drei Töchter. Und in dem Sinn versuche ich die Freiheit. Sie haben, wie gesagt, mondäne Leben und aufregende Leben, aber gleichzeitig eben auch die Beliebigkeit, die, ja, auch die Christina, die mittlere Schwester, hat ja ganz einen brennenden Kinderwunsch. Und das läuft gerade nicht so einfach für sie, zu eigenen Kindern zu kommen. Ja, am Schluss ist man bei der Leihmutter in Indien. Also das ist einerseits die Freiheit, aber eben, es geht immer auch um einen Preis, wo die eben andere für unsere Freiheit zahlen. Und das, es sind eigentlich Opfer und Triebne.
Ja.
Also es zeigt sich ja sehr deutlich bei Max, beim Vater, der auf das Las Vegas kommt. Und Las Vegas steht ja sowieso par excellence
für Risiko und für Spielfreude.
Und Erfolg. Und,
genau,
so. Und er ist dort sowohl ertriebt, wie er wird Opfer von diesen Werten, oder, die hier schon sehr stark verankert sind.
Ihr habt gesagt, ihr habt mit 20 schon gewusst, dass ihr mal so ein Buch wollt schreiben eben über eine Familie in Biel. Was hattet ihr für eine Kindheit in Biel gehabt?
Ja, eine völlig eine Unbeschwerte. Im Sinn, dass das Hochkonjunktur war. Die Stadt hat vibriert, hat immense Alternativszenen gehabt. Das AJZ war zuerst ein autonomes Jugendzentrum. Das ist bemalt worden und Reggae-Konzert. Und im Podring hat der Band Salvisberg, der Bieler, die Bieler-Figur, Künstler, hat irgendwie mit Kind gemalt. Und,
ja.
Also es ist, oder See. Und, also es ist von dort her, es ist ja auch eine Stadt gewesen, wo, es ist ja der Grock, der grosse Klon, ist ja von hier gewesen. Und er hat ja mal gesagt, das sei ganz, sehr eine unschweizerische Stadt. Und ich teile die Meinung, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Es war Hochkonjunktur, es ist uns gut gegangen, wir haben es gelebt.
Ja. Und dann der Crash, habt ihr den unmittelbar mitbekommen in der eigenen Familie? Oder hat man, ja, also sie waren ja betroffen.
Ja. Ja.
Wie habt ihr das gemerkt?
Ja, also meine Eltern waren geschieden und mein Stiefvater ist dann plötzlich einfach daheim gesessen. Und hat nachher natürlich keine Stelle mehr gefunden. Hat erstens ein gewisses Alter gehabt, aber auch die Jungen haben ja keine Stelle mehr gefunden. Ich meine, die Uhrenindustrie, die Stadt ist untergegangen in diesem Moment. Weil es ist eine Monoindustrie, es ist Uhrenindustrie und Maschinenindustrie. Also, in dem Sinn hat er eben keine Stelle mehr gefunden in der ganzen Region und ist dann ausgewandert.
Es klingt jetzt ein bisschen ähnlich wie das, was ihr im Buch erzählt. Das ist eine Frage, das regt mich auch ein bisschen auf. Es werden vor allem Autorinnen gefragt, lustigerweise, weniger als Autoren, aber so ein bisschen das Autobiografische. Wie viel hat es von euch in diesem Buch? Und jetzt trotzdem dürft ihr mir jetzt ein paar Parallelen. Wie viel von euch und eurem Leben hat es in diesem Buch?
Also wir Autorinnen arbeiten immer mit der Wirklichkeit. Und in dem Sinn hat es Autobiografie in diesem Buch, ganz klar. Aber Achtung, es ist kein, dokumentarisches Buch. Im Schreibprozess, ich habe Figuren kreiert, ich habe einen Plot kreiert und der hat nicht direkt mit meiner persönlichen Erfahrung mehr zu tun, sondern in die Figuren, wenn ich so Figuren schaffe, da kommt Erinnerung drin, da kommt träumt es drin, da kommt gehört es drin, beobachtet es, das ist ein riesiger Mix.
Habt ihr jemanden gehabt, der euch in diesem Wunsch, Schriftsteller zu sein, bestärkt hat, also wo hat gecheckt, oh, da ist etwas da, wo, ja, da ist ein Talent da und eine Begabung auch?
Unbedingt, ja. Und das war für mich umso wichtiger gewesen, als in meiner Familie sind Bücher gelesen worden, intensiv, aber geschrieben wird nicht, ja, sondern eine Karriere. Also das ist ganz klar gewesen. Und umso wichtiger waren zwei Personen in meinem Leben gewesen, zwei Menschen in meinem Leben gewesen, die das haben erkannt und mich dort haben bestätigt.
Mhm. Wer war das gewesen?
Also die eine Person habe ich durch den Journalismus hier in der Schweiz lernen kennen, wo mich sehr bestärkt. Und die andere Person ist nachher während meiner Mexiko-Jahre als Korrespondentin gewesen, wo mir auch noch dabei geholfen hat, auf meine Welt zurückzuschauen. Also die Distanz zu dieser Welt hat mir sehr geholfen. Und das ist ein mexikanischer Mann gewesen, wo mich dort, eben, wo das auch hat gesehen, dass ich das machen will, und mich sehr darin bestärkt.
Mhm. Journalistin und Schriftstellerin ist vielleicht verwandt, aber eben wirklich nicht das Gleiche. Mhm. Oder? Als Journalistin müsst ihr an Fakten halten und an Recherchen im Sinne von nicht etwas wiedergeben, was ihr nicht habt gesehen, sondern einfach das, was ihr erlebt habt oder was ihr habt können in Erfahrung bringen. Und als Autorin habt ihr natürlich die ganze Freiheit, das zu erzählen, die Geschichte zu erzählen, die ihr wollt erzählen. Wie schwer ist euch das gefallen, der Wechsel?
Ich finde eben, dass die zwei Aktivitäten, um es mal so zu sagen, dass die fließend ineinander übergehen. Weil das Beobachten, das genau hinschauen, das wird nicht nur im Journalismus, in meinen Augen ist das wichtig, sondern auch in der Literatur. Und in dem Sinn, die Schwierige ist einfach, eine gute Geschichte zu erzählen. Mhm. So wie es ja auch im Journalismus schwierig ist, eine gute Reportage zu machen. Es sind einfach ein andere Momente, wo man dann anders arbeitet mit ihnen. Mhm. Aber ich finde, in beiden Disziplinen ist der Anspruch hoch,
ja,
gute Geschichten zu erzählen.
Ich glaube, man muss sehr gut können zuhören können.
Mhm. Danke, ja.
Reden wir doch näher noch über eure Zeit als Journalistin. Wir sind aber schon beim ersten Lied angekommen, das ihr habt mitgenommen. Ich sage ja, all meine Gäste sollen Musik mitbringen, die ihnen gefällt und wo sie vielleicht auch etwas dazu können sagen können, was etwas bedeutet. Und ihr habt von der Beth Hart «I'd rather go blind» gewünscht, und zwar in einer ganz spezifischen Live-Aufnahme.
Also Beth Hart ist für mich so in der ganzen Musikindustrie, die ja sehr glatt in den meisten Fällen daherkommt, ist einfach die Beth Hart wie eine Fels. Und sie singt einfach mit ihrem Ganzen, sie nimmt kein Blatt vor das Maul, sie singt mit ihrer ganzen Existenz. Und «I'd rather go blind» ist einfach ein wahnsinnig schöner Liebessong von ihr.
Beth Hart and Jeff Beck.
Something told me that it was over, baby. When I saw you and that girl, and you was talking. Something deep down in my soul said, go on and cry, girl. When I saw you and that same person in yours walking by, and I'd rather, baby, be a blind girl, baby, yeah, than to see you walk away from the baby. Don't leave me, girl. I don't want to see you. Your warm embrace, your warm embrace. When I looked down in the glass that I held to my lips, and I saw the reflection of the tears rolling down my face, that's when I knew I loved and I couldn't do without, and I'd rather be a blind. Baby, oh baby, oh baby.
it gone? You wanna cry, girl? When I saw you, when I saw you and that same person in yours walking by.
Willkommen zurück im Klartext heute mit der Autorin und Journalistin mit Nadine Hostetler. Nadine Hostetler, vor dem ersten Lied haben wir auch über Bio geredet und wieder da seid aufgewachsen, aber auch eben über euren Start und über eure Arbeit als Journalistin. Ihr seid ziemlich schnell mal weg von Bio. Ist es nicht hier zu eng geworden?
Das ist tatsächlich in meiner, so in der zweiten Hälfte von meiner Teenagerjahre, habe ich angefangen, ja, also jetzt muss ich weg, ich will in die Welt raus.
Mhm.
Das war ganz klar ein ganz wichtiger Antrieb gewesen, ja.
Und wenn man so lange weg ist, hat man ja vielleicht auch einen anderen, frischen Blick auf die Heimat. Wenn ihr jetzt alle so zurückschaut oder auf Bio kommt, wie erlebt ihr die Stadt?
Das Verrückte ist ja, dass ich zwar weggegangen bin, aber Bio nicht losgeworden bin. Und das habe ich mir nicht vorgenommen. Also ich wollte die Stadt auch nicht aus meinem Leben verbannen, überhaupt nicht.
Mhm.
Aber ich bin die Welt raus und bin recht jung Korrespondentin in Zentralamerika geworden, mit Sitz in Mexiko-Stadt. Also da sind so viele Sachen, die mich haben umgetrieben, die mich haben, gefordert. Und plötzlich war einfach immer wieder das Bio da gewesen. Und eben der Blick aus der Ferne zurück auf die Stadt, hat mich schon viele so anders gesehen. In meiner Schulzeit ist die Schweizer Geschichte, ich spitze das jetzt ein bisschen zu, aber der heroische Redui-Plan vom Zweiten Weltkrieg. Wir waren quasi ein glückliches Volk ohne Geschichte. Und erst aus dieser Distanz aus Lateinamerika, wo ich natürlich auch andere Formen von Erzählen habe lernen können, sowohl in der Wirklichkeit wie in der Literatur, habe ich angefangen zu merken, was für Wahnsinnssachen hier sind passiert.
Mhm.
Und zwar nicht erst mit der Krise, sondern auch die Bieler Industriellen, die einfach ein Produkt haben geliefert haben, das natürlich der Fortschritt hat. Das war eine Voraussetzung für einen Fortschritt, Zeit, oder? Und dann sind die auf der ganzen Welt rumgereist mit ihren Uhren. Schon nur das, oder? Da ist so viel in dieser Stadt an Geschichte und an Dramen und an Schönem gewesen. Und das habe ich erst aus der Distanz angefangen realisieren. Und dann natürlich die Wahnsinnsgewalt durch den wirtschaftlichen Niedergang und die Dramen, die menschlichen Dramen.
Die ganze Industriegeschichte von Bio und eben auch der Niedergang eigentlich von der Uhrenindustrie, das hat mich effektiv nicht losgelassen. Ich habe nämlich gemerkt, als ich recherchiert zu dieser Sendung, dass der auch einen Doc-Film für die Schweizer Fernsehen dazu hat gemacht, wo er das auch nachher erzählt, sehr eindrücklich, in La Chaux-de-Fonds, in Bio, im Neuenburger Jura und so weiter. Also eigentlich, ihr habt vorhin gesagt, ihr seid Bio nicht ganz los geworden. Nie. Das hat mich auch beruflich gefordert. Ich glaube auch, ihr habt mal in einem Buch mitgeschrieben von Gewerkschaften, wo es, glaube ich, so um Wirtschaftspolitik ist gegangen. Also ein Thema, das mich wirklich immer beschäftigt.
Ja, weil einfach auch das Bio hat ja eine sehr rebellische Seite. Also die zwei Gewerkschaften, Bau und Holz, hat es, glaube ich, geheißen, GBI, und die Uhrengewerkschaft, lese ich gerade den Namen nicht mehr.
Macht nichts.
Und die fusioniert haben, ist ja die Region Bio-Seeland so wahnsinnig aktiv gewesen. Und da habe ich nachher ein Doppelporträt geschrieben vom Westast. Das habe ich ja nur als, da habe ich ja nicht hier gelebt.
Das habt ihr aus der Distanz
Das habe ich aus der Distanz und durch das immer wieder gekommen. Und wie gesagt, bin immer wieder gekommen. Und in dem Sinn kann ich heute nicht sagen, genau, was läuft im Bio? Ich lebe es schon lange nicht mehr.
Ja, die leben im Moment in Zürich.
Ja.
Und der Zürcher Medienkuchen, das weiss ich noch aus eigener Erfahrung, ist so ein bisschen hermetisch. Man hat zwar immer das Gefühl, sie sind auch interessiert am Rest von der Schweiz, aber oft habe ich da fast das Gefühl, es hört einfach auf nach ein paar Ecken. Und irgendwie hat man, Bio ist immer, entweder wird es hochgelobt, das totale das Paradies für Künstler und Kreative, weil man sich die Wohnungen noch leisten kann. Oder da ist es wie so ein Sozialhilfeloch. Es gibt wie fast nichts dazwischen. Und eigentlich wir, die hier leben, leben ja auch einfach in einer Stadt, die funktioniert. Eine ist mehr, eine ist weniger gut. Also, habt ihr das auch so erlebt, dass man wie mit Bio fast gar nicht ein entspanntes Verhältnis kann haben?
Ich habe ja lange im CVC gearbeitet, als Journalistin und Redaktorin. Und aus dieser Zeit kann ich nicht direkt zu Bio eine Anekdote erzählen, aber zum Blick auf die Westregion von Zürich aus gesehen. Und zwar habe ich für mein erstes Buch, der Erzählband «Frau Matter verliebt sich», habe ich intensiv recherchiert, in Bio und auch im Jura. Und so habe ich erfahren, dass der Beglin, der Roland Beglin, am Sterben ist. Und er ist zusammen mit dem Schafter, oder ja, ich weiß nicht, der Vorname vom Schafter. Die zwei waren quasi die, die den Kanton, den Jura in die Befreiung vom Kanton Bern geführt haben. Und ich bin dann jetzt vor der Sätze und habe gesagt, hey, Leute, der Beglin liegt im Sterben, wir müssen etwas machen. Und dann hat er gesagt, wer ist der Beglin? Dann habe ich gesagt, ja, er war einer der beiden Anführer im Unabhängigkeitskampf vom Jura. Und dann sagen sie, ja, und? Dann sage ich, ja, also immerhin war er der Einzige, der im 20. Jahrhundert innerhalb der Schweiz Grenzen hat verschoben. Nichts zu machen gewesen, haben wir immer wieder irgendwie die Abtreibungsbillen auf den Tisch gelegt. Ich soll jetzt etwas über die Abtreibungsbillen machen. Und er hat gesagt, nein, ich mache etwas über den Beglin. Ich habe mich nicht durchsetzen und ja wirklich, wie gesagt, ich bin relativ direkt. Und nachher bin ich am Arbeiten und dann kam die Nachricht rein, der Beglin sei gestorben. Dann bin ich wutentbrannt ins Büro vom Leiter vom CVC, habe einen Bleistift angeschossen und gesagt, siehst du jetzt. Und nachher hat aber an diesem Tag ein Produzent gearbeitet, wo ich mich sehr gut mit ihm verstanden habe, gesagt, geh jetzt und mach's.
Und dann seid ihr
da, und nachher bin ich
hier raufgekommen.
Genau. Und das ist so, von dort her, Berichterstattung über Bio, wie gesagt, wird schon länger aus dem Fernsehen weg. Aber ich bezweifle, dass der Blick geändert hat auf die westliche Schweiz, nicht nur auf Bio.
Habt ihr denn auch noch viele persönliche Beziehungen zu Bio? Also habt ihr auch noch Freundschaft oder Familie?
Familie habe ich keine mehr, da sind wirklich alle gegangen. Aber wir haben noch ein paar Freundschaften, ja.
Und ihr wollt ja jetzt zurückkommen, habt ihr mir erzählt. Von Zürich auf Bio?
Ja, nächsten Sommer Zürich auf Bio.
Oh, warum, wenn ich darf fragen?
Ich weiß jetzt nicht, wie das tönt, aber ich sehne mich nach dem Beilagen. Ich sehne mich nach dieser Landschaft, wo das Beilagen drin stattfindet. Ja, jedes Mal, wenn ich aus dem Bahnhof komme und mich jemand auf Französisch anspricht, habe ich einfach ein Glücksgefühl und merke, ich muss zurück in die Welt.
Ihr habt ja auch nie euer Bildeutsch abgelegt. Das ist aber bei anderen nicht so, die so lange in Zürich sind.
Hey, ich bin 30 Jahre jetzt immer wieder mit Unterbrüchen, aber in Zürich, und ich habe nichts angenommen. Das ist schon noch erstaunlich.
Mhm. Ja. Wir reden gerade noch über eure Zeit, die ganz weit weg war. Ihr seid nämlich, wie schon mehrmals erwähnt, eben in Zentralamerika gewesen, zum Beispiel in Mexiko. Und ich glaube, das nächste Lied, das passt eigentlich gerade zu diesem Thema. Ihr habt nämlich «Los Van Van» «Por encima del nivel» gewünscht.
Also da sind wir ja wieder in Kuba. Das «Los Van Van» sind so die grosse, emblematische Gruppe von der Revolutionsjahren. Mhm. Sie waren wie Chronisten, von was dort ist passiert, auch kritische Chronisten. Und ich habe ja erst mit 50 die endlich lernen tanzen und finde das etwas Gescheites, was ich gemacht habe. Und das ist eins von ihren älteren Stücken. Ein schönes, es ist eigentlich eine Hommage an eine Frau, die tanzt. Und wie alles in Kuba zweideutig, aber immer mit sehr viel Respekt, mit sehr viel Klasse und gleichzeitig sehr viel Sinnlichkeit.
Mhm, und «Por encima del nivel» heisst quasi «über dem Durchschnitt».
«Über dem Durchschnitt». Jetzt tänzerisch, meinen Sie das?
Lassen wir rein. Merci.
Sandunga! Sandungera! sandunguera se te va por encima la cintura. No te muevas más así, que te vas por encima del nivel. Sandunguera, se te va por encima la cintura. No te muevas más así, que te vas por encima del nivel. Y dicen que esa muchacha no hay quien le ponga el freno, que si la deja se lleva el baile entero. ¡Qué facilidad! ¡Mírala! 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 Sandunguera, se te va por encima la cintura. No te muevas más así, que te vas por encima del nivel. Sandunguera, se te va por encima la cintura. No te muevas más así, que te vas por encima del nivel. Y dicen que no es un cuento lo de ese movimiento, que si la sigues te deja casi muerto. ¡Qué facilidad! ¡Mírala! 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 Sandunguera, que tú te vas por encima del nivel. Tú te vas por encima del nivel.
Ay, no te muevas más así, que estás por encima del nivel.
Sandunguera,
y se te
que
ve.
Tú te vas por encima del nivel.
Esa muchacha no es quien le ponga un freno, cuando llega al baile se lo lleva entero.
Sandunguera, que tú te vas por encima del nivel.
Ay, con ese movimiento si la sigue, te deja casi muerto.
Sandunguera, que tú te vas por encima del nivel.
Un meneito pa' aquí, un meneito pa' allá. Un meneito pa' aquí, un meneito pa' allá.
Sandunguera, que tú te vas por encima del nivel.
Mira cómo me tienes, mira cómo me tienes. Cómo tienes con la lengua que hacia afuera.
Sandunguera, que tú te vas por encima del nivel.
Sandunga en la cinturita, sandunga en su movimiento.
Sandunguera, que tú te vas por encima del nivel.
Ay, si sigue así caminando, rompa el pavimento.
¡Yeah!
¡Pupi! El sandunguero de Pogolotti. El Iba Nené.
¡Corriendo! tú te vas por encima. Que tú te vas por encima.
Díselo.
Que tú te vas por encima. Que tú te vas por encima. Que tú te vas por encima.
Willkommen zurück im Klartext heute mit der Romanautorin und Journalistin Nadine Hostetler. Nadine Hostetler, wir haben vorhin Los Van Van gehört, eben die kubanische Künstlergruppe. Ihr seid recht lang in der Region als Korrespondentin gsi, eben in Mexiko, glaube ich, eine Zeit lang auch kurz in Nicaragua, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Ja, zuerst ein Jahr in Nicaragua. Und dann bin ich zurückgekommen, das war noch während meinem Studium gewesen. Und nach dem Studium bin ich nachher als Korrespondentin für die Weltwoche, wo ich gerade muss sagen, das ist damals die liberale, offene Weltwoche gewesen.
Mhm. Das ist mir aufgefallen. Ich habe ein paar Mal gesehen, euer Lebenslauf steht Weltwoche, Klammern vor Roger Köppel, Klammern zu. Warum ist das euch wichtig?
Weil ich... Nein. Also, die Weltwoche ist als liberales Blatt gegründet worden und hat immer Meinungsdebatten publiziert aus verschiedenen weltanschaulichen Richtungen. Aber sie hat nie quasi von oben ab Menschen getächelt. Sie war demokratisch gewesen und darum füge ich das in meiner Biografie an.
Mhm. Ihr habt Hispanistik studiert, unter anderem. Also eigentlich schon als junge Frau wie eine Beziehung auch zu diesem Sprachraum. Warum? Ist das irgendwie einfach so gewesen? Oder habt ihr irgendwie eine Begegnung gehabt?
Das geht auf eine Lektüre zurück, als Teenager, wo mein ganzes Leben, das habe ich dort ja nicht geahnt, aber es hat mein ganzes Leben nachher geprägt, sowohl beruflich wie privat. Ich habe mit 15 oder 16 habe ich von Pablo Neruda 20 Liebesgedichte und ein verzweifeltes Lied gelesen. Mhm. Aus so einer Ausgabe, wo links Spanisch und rechts Deutsch war. Und ich habe das gelesen und habe gesagt, das wollte ich auf Spanisch verstehen. Das ist die Ausgabe, also die Literatur ist dort am Anfang gestanden, mhm, von dieser Ausrichtung.
Mhm. Und wie hat ihr den Mut gefasst? Oder wie seid ihr überhaupt zum Job gekommen, so eine junge Frau, Korrespondentin in Zentralamerika?
Ich habe schon während dem Studium habe ich mich für Lateinamerika sehr davon interessieren, die ganzen Befreiungsbewegungen. Und habe dann die Möglichkeit gehabt, ein Jahr so in einer kleinen alternativen Agentur in Nicaragua zu arbeiten. Und als ich zurückkam, habe ich nachher meine Lizarbeit geschrieben. Und die hat die Friedensbestrebungen thematisiert von den umliegenden Ländern. Und in die Zeit ist nachher viel Aktualität auch gefallen. Und dann bin ich zurückgekommen, ich konnte dann nachher für ein, zwei Medien hier aus diesen Friedenskonferenzen etwas machen. Und bin nachher zurückgekommen und das zweite war eben die Weltwoche gewesen und bin dort einfach gefragt, ich würde gerne als Korrespondentin. Und das haben sie natürlich nicht gemacht. Sie haben mich ja überhaupt nicht kennt. Aber sie haben mir den Akkreditierungsbrief gegeben, für mich in Mexiko niederzulassen.
Und dann hat er euch das Köfferchen gepackt und seid auf Mexiko. Ja. Und einfach allein, ohne irgendwie, einfach gegangen.
Ja.
Mhm. Ja. Und er, was war das für eine Zeit gewesen?
Das war eine irrsinnig harte Zeit gewesen und gleichzeitig extrem bereichernd. Ich bin, wie gesagt, ich bin ein Geschöpf von den 70er Jahren, was meine Jugend angeht. Also da war viel Politik natürlich gewesen und viel sogenannte Revolten. Aber meine politische Schulung eigentlich ist in Lateinamerika passiert. Einfach der Einblick in die Armut, in die Kriege, in das Unrecht, das hat mir wortwörtlich den Schlaf geraubt. Ich habe zum Teil überhaupt kein Verhältnis dazu gefunden und bin immer entweder überengagiert gewesen oder gerade gelähmt.
Oder gerade apathisch.
Genau. Mm-hmm. Aber die Erfahrung, die prägt mich bis heute. Also das Engagement für die Menschlichkeit, für Chancen im Leben, das kommt von dort.
Dann kommt man so aus der behüteten Schweiz auf einen Kontinent, wo eigentlich alles andere als behütet ist.
Absolut.
Und Kuba? Was habt ihr für eine Beziehung zu Kuba?
Ich habe eingangs gesagt, dass ich habe gemerkt, dass man darf, dass man auch emotional sein kann und nicht unbedingt etwas mit dem nicht stimmt. Und Kuba, also bei mir ist der Che, der so rot-schwarze Poster, das berühmte vom Che, auch über dem Bett gehangen. Als ich dann zuerst mal hierher kam, habe ich gesagt, ich komme wie ein Mythos. Das war im Mai 1989, also noch vor dem Ende des Kalten Krieges. Und Mythos natürlich nicht viel, oder? Also es gibt ja eine Wirklichkeit. Und in diesem Sinn habe ich jetzt seit 1989, also das sind über 30 Jahre, bin ich wie eine Zeitzeugin von den Entwicklungen dort, von einer sehr tragischen Geschichte. Und Freundschaften, also, und eben die Musik. es ist schon ein Land, wo mich das Leben lang, also kann man sagen, jetzt umtreibt und beschäftigt, bereichert, ärgert. Und ich habe dort natürlich auch die Erfahrung gemacht, die Bidia habe ich schon ein Jahr vorher in Nicaragua gemacht, wie es ist, als Journalistin aus einer Wirklichkeit zu berichten, wo die Meinung hier komplett polarisiert ist. Und also ich habe aus Nicaragua habe ich so eine grosse Input-Reportage für das Radio seiner Zeit gemacht über «Was ist Krieg?». Und die hat recht viele Hörer gehabt. Aber zum Teil bin ich für die gleiche Reportage als, jetzt wird es ein bisschen wüst, Kontrahut. Also das ist so die Konterrevolutionäre gegen die sandinistische Revolutionsregierung. Und für die gleiche Reportage bin ich aber auch als Sandinisten-Tussi abgekanzelt worden. Und ich habe mir nachher gesagt, irgendetwas habe ich richtig gemacht.
Ich wollte sagen, ich glaube, wenn beide Seiten verrückt sind, hat er als Journalistin etwas richtig gemacht. Habe ich das richtig verstanden? Ihr seid dort auch richtig politisiert worden?
Also, es war einfach ein politisiert werden aus der Wirklichkeit heraus. Hier ist ja, natürlich hat es hier auch eine Wirklichkeit gegeben. Ich bin gegen Göst gegangen, demonstrieren und Frauenorganisationen, die sich gegründet haben und die wirklich so zu Recht gegen Verhältnisse haben angekämpft. Aber es war immer doch in einem recht behüteten Rahmen gewesen, und das reingeschossen werden in die ganz fremde Wirklichkeit, wo ja auch der Blick auf mein eigenes Land sehr hat geprägt. Also in dem Sinne war es einfach eine Politisierung aus diesen extremsten Verhältnissen heraus. Das ist das Elementare.
Es ist viel so, dass Leute, die in so Ländern lang haben gelebt, vielleicht auch in den USA oder in grossen Ländern, wo nichts wirklich gegeben ist und nichts wirklich sicher ist, wenn sie dann zurückkommen in die Schweiz, ist zwar zum einen sehr viel Komfort und sehr viel Sicherheit, auf der anderen Seite höre ich ab und zu auch von solchen Leuten, dass sie fast ersticken, weil sie in der Schweiz so alles so geordnet ist und alles so schon voraus und man muss sich absichern. Habt ihr das auch so erlebt, oder nicht?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich würde eher sagen, aus dieser Erfahrung heraus hat sich auch mein Blick auf mein eigenes Land geschärft. Und ich meine, es gibt hier heftige Kämpfe zu kämpfen, gerade in der Gegenwart. Also auch unsere Demokratie ist nicht ganz über alle Zweifel erhaben. Und Polit-Situationen, ob das jetzt Nahost ist oder Klima, das sind dramatische politische Themen, gesellschaftliche Fragen. Nein, ich habe interessanterweise das Erstickungsgefühl nicht.
Gut, jetzt seid ihr auch schon ein Zeitchen auch wieder da, oder?
Ja, ich ziehe ja auch immer wieder los.
Also in Paris habt ihr, glaube ich, so mal gelebt.
Ja.
Also eigentlich ein Weltenbummler, eine weiterziehende.
Bin ich ein Weltenbummler? Wenn ich es genau nehme, bin ich nicht in so vielen Ländern gewesen. Ich war einfach in eins, zwei gewesen und dann lang. Ich habe eigentlich immer ändert, wie ich bin immer wieder zurück und habe mich immer wieder damit beschäftigt.
Serielle Monogamie mit Ländern.
Genau.
Sozusagen. Jetzt habt ihr das Buch, wo jetzt seit dem 1. September auf dem Markt ist. Was macht ihr jetzt mit dem? Seid ihr auf Lesetour? Habt ihr Lesungen? Ich glaube, das Bio seid ihr nämlich auch gleich.
Das Bio habe ich eine tolle Lesung. Da bin ich am 10. Dezember im Pfarrelhaus im Rahmen von dem Projekt, das sie haben, Raum für Risiko. Und da bieten sie einfach quasi das ganze Pfarrelhaus an für eine Künstlerin oder einen Künstler, was immer die Person will. Und dann haben sie mir das eben erzählt, du hast den Keller erwähnt. Und ich habe dort nachher gesagt, ich will unbedingt im Keller lesen, weil eine Schlüsselstelle während dem Niedergang von der Uhrenindustrie, wo der Max, also der Vater von diesen drei Schwestern, wo der stirbt in der Wüste, der hat dort wirklich eine heftige Erfahrung in diesem Keller. Und aus dem lese ich.
Schön, reich, tot habt ihr im Eigenverlag herausgegeben. Und der Eigenverlag heisst Edition Desperada. Jetzt, das machen immer wie mehr Autorinnen und Autoren. Mit euch so ist ein bisschen Bewegung drin, auch in der ganzen Literaturszene, dass man halt wie nicht mehr auf einen Verlag wartet, der ihm das Buch rausgibt, sondern dass man das selber macht. Was waren eure Beweggründe für das?
Also das Verlagswesen ist heute geprägt von ein paar grossen Themen. Und dementsprechend die Autoren, die die Themen einlösen und dann hoffentlich Geld bringen. Es geht eben auch um Rendite. Und ich habe aus dem heraus beschlossen, mein Buch selber rauszugeben. Ich wollte mein literarisches Werk verteidigen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unbescheiden. Die Reaktionen jetzt seit dem September auf einen Roman, auf «Schönreich Tod», bestätigen wir, dass ich das, glaube ich, gut habe entschieden. Und zwar nicht nur von Leserinnen und Lesern, ich auch ein, zwei Verleger, die sehr positiv darauf haben reagiert und sogar ein Agent in Berlin. Ja, das war der Grund.
Jetzt, als ich das Buch gelesen habe, hatte ich das Gefühl, ihr habt ja für das Fernsehen gearbeitet. Ihr habt zwar nicht selber gedreht, aber ihr habt natürlich eine visuelle Art müssen haben, auch, um die Reportagen zu machen. Da muss man auch bildlich können denken. Und als ich das Buch von euch lesen habe, habe ich wirklich gefunden, jawohl, das merkt man. Dass ihr so schreibt, dass man sich wirklich gut vorstellen kann. Wäre das vielleicht auch eine Geschichte, die man verfilmen könnte als Netflix-Folge in drei Serien?
Die denken sehr viel weiter als ich.
Ja, sehr gross muss man denken.
Wir reden über das wieder, wenn es so weit, falls eine Anfrage kommt.
Gut, dann wir das mal raus. Wir tun es jetzt mal raus. Und vielleicht kommt es wieder zurück. Was sind eure Pläne für die Zukunft?
Also jetzt im Leben oder im Schreiben?
Das könnt ihr beantworten, wie ihr wollt.
Also im Leben habe ich es ja schon gesagt, ich werde nächsten Sommer auf Biel zurückziehen. Ich habe einen riesen Respekt davor, aber ich muss das jetzt machen und freue mich natürlich auch drauf, nebst so ein bisschen Bammel. Als Autorin habe ich ein nächstes Buch, das schon geschrieben ist.
Oh!
Ja, da mache ich jetzt nächsten Sommer das Lektorat. Ich habe vor 2 Jahren für das einen Preis bekommen vom Kanton Zürich. Mhm. Und das bringe ich als nächstes raus.
Sehr schön. Wir freuen uns auf eine alte, neue Bielerin ab nächsten Sommer. Und ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Nadine Hostetler, das letzte Lied von John Lennon, Imagine. Warum?
Ich bin jemand, der manisch an der Gegenwart teilnimmt. Und jedes Mal, aber natürlich jetzt schon seit einer Weile, wenn ich am Morgen den Kopf zum Fenster ausstrecke, ist es schon einfach oft auch zum Fürchten. Und die kriegerischen Konflikte, die zunehmen und ja, sogar innerhalb der Länder, Bürgerkrieg, also eben Truppen in US-Städten und so, also die Zeichen stehen schon ziemlich massiv auf eine heftige Zeit, respektive die hat schon angefangen und da habe ich einfach gefunden, jetzt wieder mal John Lennon, Imagine. Und es ist ja nicht nur ein Lied gegen Krieg, es ist ja auch ein Lied an die Vorstellungskraft, an die Ermutigen, stellt euch ein Leben vor. Und aus dem Grund habe ich das gewählt. Stellt euch ein anderes Leben vor und ich denke, das ist ein sehr aktuelles Thema.
Merci vielmals, Nadine Hostetler.
Ich danke euch. Merci, Frau Cimina. No hell below us.
Text, der Aschur Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow! Mehr unter dlc-lies.ch.